Manche von euch waren gestern Abend dabei, als wir uns den Dostojewski gegönnt haben und wir haben begonnen und gemündet mit einem Johanneswort beim Dostojewski, weil über seinem Grab genau das gleiche Wort steht wie über dem letzten großen Werk, den Brüdern Karamasow, nämlich aus Johannes 12 mit dem Weizenkorn. Also überhaupt Russland und auch Dostojewski, da hat durchaus etwas Johannäisches. Soweit die Verbindung auch von gestern Abend zu heute Morgen, aber wir setzen heute Morgen mit unserer Studie, mit unseren Entdeckungen im Johannesevangelium fort. Und wir folgen auch dabei wieder parallel so ein bisschen mit einem Auge immer blinzelnd nach rechts auf die Gliederung dieser Ordnung, die ich euch zusammengestellt habe. Wir waren gestern in Kapitel 5 bis 6 unterwegs und heute möchten wir uns diesen Abschnitt 7 bis 9, teilweise noch ins Kapitel 10 hinein, vornehmen. Da bewegen wir uns und werden hauptsächlich nachher münden bei dieser Geschichte in Kapitel 9 von der Heilung des Blindgeborenen. Aber auch da wieder möchte ich mit euch das tun, was ich eigentlich immer gerne tue zu Beginn, nämlich die Texte und das Ganze im Zusammenhang etwas zuordnen. Das ist ein bisschen auch meine Absicht mit euch diese Woche, dass wir uns ein bisschen darin einüben, die Bibel auch in ihrem Kontext zu lesen, weil ich glaube, dass wir nur im Kontext manches auch wirklich verstehen oder die Botschaft nochmal viel stärker auch rüberkommt. Gestern haben wir gesehen, dass Johannes das Brotmotiv in den Mittelpunkt stellt. Heute werden wir sehen, dass dem Brotmotiv das Lichtmotiv folgt. Überhaupt ist Johannes gut für Theologie in Bildern. Das muss man sich auch merken, wenn man die Offenbarung liest. Theologie in Bildern ist das beim Johannes. Er verwendet Bilder in seiner Art und in seiner, ja, in seiner Zusammenstellung, in seinem Stil. Und dann haben wir eben deshalb gesehen gestern, dass das Brotmotiv sich verbindet mit Aussagen des Alten Testamentes und dass Jesus dieses Brotmotiv auf sich selbst anwendet und sagt, ich bin das Brot des Lebens. Und er hat dann diese Brotvermehrung gegeben. Da hat sich das vierte Zeichen mit dem ersten Ich-Bin-Wort verbunden, rund ums Brotmotiv. Soweit zu gestern. Heute, wie gesagt, geht es um das Lichtmotiv. Und ich möchte euch das gerade auch vom Kontext her etwas zuordnen, denn in der Mitte des Ganzen, einmal in Kapitel 8, aber auch einmal in Kapitel 9, sagt Jesus von sich selbst, ich bin das Licht der Welt. Ja, in Kapitel 8, Vers 12 und in Kapitel 9, Vers 5 sagt Jesus von sich selbst, ich bin das Licht der Welt. Das ist die Mitte des Ganzen und wir befinden uns hier in Jerusalem. Dieser ganze Abschnitt läuft in Jerusalem und in Jerusalem nicht irgendwo, sondern hauptsächlich im Tempel. Das heißt, Johannes nimmt uns hier mit in die Mitte hinein, wo er uns haben will, wo alles nachher münden wird, nämlich in Jerusalem im Tempel, da wo Heil geschieht. Sind also da in der Mitte mit ihm wieder und in der Mitte dieses Abschnittes finden wir seine Aussage, ich bin das Licht der Welt und umrahmt ist das jetzt von zwei Festen, die in Jerusalem im Tempel stattfinden. Und das erste ist in Kapitel 7, in Kapitel 7 beschrieben, da geht Jesus hinauf zum Laubhüttenfest. Und wir finden nachher in Kapitel 10, mitten in dieser Aussage vom guten Hirten, den Hinweis, dass er beim Chanukka-Fest in Jerusalem ist. Das muss ich euch ein bisschen erklären. Was haben diese beiden Feste jetzt mit dem Lichtmotiv zu tun? Die beiden sind ohne das Motiv des Lichtes gar nicht denkbar. Das erste Fest, das Laubhüttenfest, ist vielleicht ganz kurz zur Erinnerung, es gibt vieles dazu zu sagen. Kurzer Hinweis, es gibt 7 Feste. Sollte uns nicht überraschen. Das ist Gottes Lieblingszahl. Und ich habe sie mir auch zur Lieblingszahl gemacht. Ich wohne sogar unter einer 7. Oben bei uns am Berg, der Zielspitze, gibt es im Winter ein Motiv, eine 7er. das formt der Schnee. Und deshalb gibt es ein lokales Getränk da bei uns. Das haben Schüler entwickelt vor 3 Jahren. Das heißt der Siebener. Also ich wohne unter der Sieben. Ich liebe es. Aber Gott ist unheimlich verliebt in diese Zahl 7. Es ist seine Zahl. Göttliche Vollzahl. Es gibt 7 Feste. Und die 7 Feste, die Gott im Alten Testament eingerichtet hat, die geben auch den Fahrplan vor für seine Heilsgeschichte. Einige dieser Feste sind in Christus schon erfüllt und andere Feste werden noch erfüllt. Das letzte dieser Feste ist das Laubhüttenfest. Und das ist das Fest des Ankommens, der Bewahrung durch die Wüste unterwegs zum Ziel. Aber vor allem ist es das Fest der Freude. Da könnte man viel zu sagen. Unser letztes Fest, das wir im Himmel feiern werden, ist das Laubhüttenfest. Wir werden ewige Freude erleben in der Ewigkeit. Ich korrigiere mich, nicht im Himmel, sondern in der Ewigkeit, da wo Himmel und Erde, ein neuer Kosmos, sich verbinden am Ende. Ich glaube nicht, dass wir unsere Ewigkeit im Himmel verbringen werden. Ich glaube, dass wir unsere Ewigkeit in einem neuen Kosmos verbringen werden. Himmel und Erde werden eins. Ein kurzer Hinweis nebenbei. Aber Laubhüttenfest ist deshalb mit Licht verbunden, weil es zur Zeit Jesu im Judentum ein großes Lichtritual gegeben hat, das man am ersten Abend schon angefangen hat. Und das sah so aus, dass man im Tempelhof 4 überdimensionale, ganz große 7-Armleuchter aufgestellt hat. Ja, Menorah, 7 Lichter, auch wieder typisch Gott. 7 Feste, 7 Tage, 7 Lichter, er hat's mit der 7. 4 Menorah-Leuchter und die haben dann jeden Abend die ganze Stadt ausgeleuchtet. Und das Laubhüttenfest war für seine Lichterstimmung bekannt. Da pilgert man hin und hat es abends geliebt, im Strahl dieser Menorah-Leuchte, dieser 4 Leuchter dann dort zu feiern und zu sein und das Pilger miteinander zu genießen und so weiter. Und das ist, glaube ich, der Grund auch, das ist das, was Johannes vor allem uns sehen lassen will. Und im Lichte dieses Festes sagt Jesus dann von sich, ich bin das Licht der Welt. Nun, das ist in Kapitel 7. In Kapitel 10, da wird uns erwähnt, dieses Chanukka-Fest. Das ist dieses Tempelweihfest. Ich sage euch den Vers, Vers 22. 10, Vers 22, da ist gerade das Chanukka-Fest. Chanukka-Fest ist keines der 7 Feste, die Gott eingerichtet hat. Das ist ein Fest, das im Judentum entstanden ist zwischen den beiden Testamenten. Und zwar zur Einweihung, zur Wiedereinweihung des entweihten Tempels damals. Und da hat sich dann mit diesem Fest, dieser Freude über die Wiedereinnahme des Tempels im Judentum, hat sich ein Lichtwunder verbunden. Ich weiß nicht, ob ihr vertraut seid mit dem Chanukka-Fest. Wird heute meistens rund um Weihnachten gefeiert. Ich habe es auch manchmal schon mit meinem Weihnachtsfest verbunden. Es ist ein wunderschönes Lichterfest. Da gibt es übrigens nicht 7 Arme, sondern 9. Das sind 2 mal 4, sind 8 für 8 Tage. Und die Mitte ist eine Dienerleuchte sozusagen. Und die, mit der werden die anderen 8 entzündet. Sehr schön. Ein 9-armiger Leuchter, dieser Chanukka-Leuchter. Und das Lichterwunder hat sich so erklärt, das ist zumindest die Überlieferung im Judentum, dass man damals nur noch eine Portion des geweihten Öls hatte, mit dem man diesen Leuchter im Tempel entzünden sollte. Gott hatte verboten, anderes Öl zu nehmen. Es gab aber nur noch eins. Jetzt hat der Priester am ersten Tag das Öl, das nur einen Tag reichen sollte, hineingetan. Und das Wunder war, dass es 8 Tage gehalten hat. Und das wird gefeiert, dass Gott sich zu seinem Tempel bekannt hat und dass er aus einer Portion für einen Tag 8 Tage hat den Leuchter brennen lassen. Das ist die Geschichte hinter dem Lichterfest, dem Chanukka-Fest oder dem Tempelweihfest, wie es hier genannt wird. Also, was wir sehen ist, dass 7, 10, 2 Feste, die im Tempel sind, beide mit Lichtritualen verbunden sind und mittendrin haben wir die Selbstaussage Jesu, dass er das Licht der Welt ist, verbunden mit einem 6. Zeichen, wo er jemanden, der blind geboren ist, das Augenlicht, das Lebenslicht nie gesehen hat, sehen lässt und ihm das Licht des Lebens gibt. Also hier, das dürfte inzwischen dann angekommen sein, dass es Johannes hier oder auch Jesus in diesen Kapiteln offenbar um das Lichtmotiv geht. Wir erinnern uns, wie Johannes sein Evangelium begonnen hat. Am Anfang war das Wort und dann sagt er nachher, und das Wort war das Licht der Menschen. In ihm war das Leben. Durch dieses Licht wurde Leben geschaffen. Und dieses Licht leuchtet in der Finsternis, sagt er im Prolog in Kapitel 1, und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Das ist das große Drama. Die Lampe geht an und keiner will es wahrhaben. Aber mit dem Prolog erinnert Johannes dann auch an die Schöpfungsgeschichte. Nun, wie fing denn überhaupt das ganze Leben an? Was war denn die erste Aktion, die Gott getan hat, um Leben zu schaffen? Er hat den Lichtschalter betätigt. Das Erste, was Gott tat, war Licht anzumachen, denn ohne Licht kein Leben. Ja, ohne Licht keine Orientierung, ohne Licht kein Wachstum, ohne Licht kein organisches Leben. Licht ist die Grundvoraussetzung für Leben. Und wenn Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt, dann sagt er, durch mich entsteht Leben. Nun, Licht verbindet sich also mit der Schöpferkraft Gottes. Einerseits im Blick auf seine Schöpfung, er hat uns Menschen geschaffen und hat dazu Licht verwendet. Zweitens aber auch mit seiner Erlösungstat. Erlösung braucht auch Licht. Und Gott verwendet Licht in beidem. Oder Licht spricht von Gott als sowohl Schöpfer als auch als Erlöser. Schöpfung und Erlösung leben beide vom Licht. Und das werden wir dann auch in der Geschichte von diesem Blindgeborenen dann etwas näher sehen. Vielleicht noch eine Strukturbeobachtung rund um diese Geschichte diese Selbstaussage, ich bin das Licht der Welt. In Kapitel 8 habt ihr vorher und nachher zwei persönliche nette Geschichten, ganz spannend. Und vorher ist die Geschichte von dieser Ehebrecherin, die zu Jesus gebracht wird, und daraus folgt ein Streitgespräch mit den Frommen, die diese Frau angeklagt haben. Und Jesus sieht zwar ihre Schuld, aber macht daraus kein großes Thema. Er verurteilt sie nicht. Und wir werden dann gleich sehen, dass nach diesem Ich bin das Licht der Welt dann die Geschichte mit dem Blinden folgt. Und da ist auch die große Frage im Raum, wessen Schuld hat das bewirkt? Und Jesus sagt, es geht mir heute gar nicht um Schuld. Ganz spannend. Und daraus kommt ein Streitgespräch auch mit den Juden. Auch da sehe ich eine Struktur, die Johannes ganz bewusst zusammenstellt. Aber jetzt folgen wir mal ganz chronologisch, wenigstens in einem schnellen Überblick, diesen Erzählungen mit Kapitel 7 beginnend. Gestern haben wir gemerkt, in Kapitel 6 ist alles bei der Frage gemündet, was macht dieser Selbstanspruch Jesu mit uns Menschen? Und es gibt eine Scheidung unter den Jüngern, die einen bleiben, die anderen gehen. Und das setzt sich jetzt auch fort, dass auch im nächsten Kapitel nachher manche sagen, Jesus ist gut, und andere sagen, er ist nicht gut, er verführt, in 7 Vers 12. Also diese Scheidung setzt sich fort, an Jesus scheiden sich die Geister. Interessant ist jetzt, dass es eben hinaufgeht nach Jerusalem, Kapitel 7, Vers 2, zum Laubhüttenfest. Und hier sind jetzt seine eigenen leiblichen Brüder, die zu ihm sagen, Jesus, komm mit hoch, du willst doch öffentlich auftreten, du willst doch, dass man dich wahrnimmt. Und sie sagen ihm, er soll gehen. Und Jesus entzieht sich ihnen und sagt, na, ist noch nicht meine Zeit gekommen, geht ihr mal, ich bleibe, weil ich muss mich noch etwas verbergen. Nur um dann kurz nachdem sie gegangen sind, alleine hinterher zu gehen. Spannend. Erinnert mich an die Geschichte von der Mama. Mama Maria. Jesus, hilf! Und er sagt, Frau, was habe ich mit dir zu schaffen? Nur um kurz darauf genau das zu tun, was sie sagt. Was heißt es? Er will nicht, dass wir über ihn verfügen. Er will sagen, ich bin die Autorität, die entscheidet, wann und wie ich mich zeige und wie ich wirke. Und ich will auch nicht aufgrund falscher Motive jetzt gehen. Ich möchte es wirklich aus meinem eigenen Antrieb entscheiden, wie und wann ich handle. Aber er geht und dann kommt er eben auf dieses Fest und dort zeigt er sich dann und fängt an, im Persönlichen mit Leuten zu reden. Und du wirst dann sehen, es wird erzählt, dass die Leute dann auf dem Fest unter sich in ihren Grüppchen, wo sie stehen, über diesen Jesus reden. Er war Gesprächsthema. Die Medien kannten nur dieses eine Thema. Kommt er oder kommt er nicht? Ja, die Paparazzi standen überall bereit, um ein Bild von ihm zu machen. Das war das große Thema. Kommt dieser Christus oder kommt er nicht? Oder dieser Jesus? Weil die Frage ist, ist er Christus oder nicht? Und das ist auch dann so ein Streitgespräch. Manche sagen, es muss der Messias sein. Die Zeichen, die der tut, das kann kein anderer machen. Andere sagen, na, der ist nicht von Gott. Der heilt ja am Schabbat und so weiter. Also Streitgespräche. Aber die Leute sind sehr zurückhaltend, weil sie Angst haben vor den Juden. Weil man wusste, es ist verboten, positiv über diesen Jesus zu reden. Also hat man sich da schön zurückgehalten. Also Jesus spaltet die Meinungen ganz stark. Und das ist so Kapitel 7 dann, auf dem Lichterfest. Oder auf dem Nicht-Lichterfest, auf dem Laubhüttenfest mit dieser Lichterzeremonie. Und dann kommt Kapitel 8, wo diese Ehebrecherin zu ihm geführt wird von den Frommen. Und er dieser Frau mit einer großen Geste der Vergebung begegnet, sie nicht anklagt, sie gehen lässt. Und gleichzeitig mit dieser gnädigen Geste dieser Ehebrecherin gegenüber eigentlich auch die Ungerechtigkeit und die Falschheit derer aufdeckt, die sie gebracht haben. Ja, und er deckt eigentlich ihre eigene Schuld auf, ganz spannend. Wie da auch zusammenspielt, dass Jesus, wie Jesus mit den Sündern umgeht und auch mit denen, die von sich sagen, dass sie alles andere sind als Sünder. Ganz spannend. Wie liebevoll und barmherzig Jesus mit den offensichtlichen Sündern umgeht und wie hart er ins Gericht geht mit denen, die glauben, sie sind was Besseres. Ganz spannend. Jesus weiß, wo er wie mit wem redet. Das dürfen wir lernen von ihm. Dass wir nicht zu den Falschen hart sind, sondern zu den Richtigen. Ja, und dann kommen wir, da ist auch ein langes Gespräch, das müssen wir uns jetzt ein bisschen ersparen, auch in Kapitel 8 auf dem Fest wieder mit den Juden, diese Streitgespräche. Immer geht es um die Frage, wer ist dieser Jesus? Und dann kommen wir in Kapitel 9 und da möchte ich uns gleich hineinführen, möchte aber nochmal erinnern an diese Menorah-Leuchter. Diese Menorah-Leuchter, die von den vier außerhalb jetzt um den Tempel herum standen, da stand ja auch einer im Tempel, im Heiligtum. Das ist ein Einrichtungsgegenstand, den Gott in die Stiftshütte hineingestellt hat, gegenüber vom Brot. Ah, wir sind also hier mit dem Lichtmotiv und dem Brotmotiv immer noch im Heiligtum. Mittendrin in der Stiftshütte. Licht und Brot. Schaubrottisch und gegenüber der Menorahleuchter. Und nur im Licht des Menorahs konnte man das Brot sehen. Wofür steht Licht? Und wofür steht der Menorah? Wir haben gesagt, Licht steht für Leben, für Schöpfungskraft, für Erlösungskraft Gottes. Darüber hinaus sagt die Schrift, dass Licht auch für das Wort Gottes steht. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Steht für die Wahrheit Gottes, die er uns in seinem Wort gibt. Das Licht, auch mit dem Öl, aus dem es sich nährt, steht für den Heiligen Geist. Nur Wort und Geist in dieser Zusammenarbeit bringen Wahrheit. Wahrheit, die sich nährt aus Wort und Geist. Dafür steht dieser Menorah. Das ist ganz wichtig zu sehen. Dann sehen wir aber auch, dass die Menorah auch das Symbol ist des jüdischen Volkes. Bis heute hat man sich, man weiß oft nicht, ist es jetzt der Judenstern oder ist es und Davidstern? Oder ist es der Menorah? Und eigentlich das offizielle, traditionelle Symbol für Israel ist die Menorah. Und die Menorah steht auch aus Gottes Berufung heraus für den Ruf Israels, Licht für die Welt zu sein. Ich habe euch berufen, dass ihr Licht seid. Das ist also ein Ausdruck für die Berufung Israels. Und nicht zuletzt wird dann die Menorah zu einem Symbol für den einen, in dem sich diese Mission Israels tatsächlich erfüllen wird, weil Israel ja gescheitert ist als Volk. Aber es gibt nur diesen einen, der diese Mission tatsächlich ausfüllen konnte, und das war der Messias. Das war der von Israel dann erwartete Maschiach, der Christus, dieser Bote Gottes, der dann diesen Auftrag erfüllen würde, den Israel leider, an dem Israel gescheitert war. Alles also deutet hin auf Jesus, in dem sich dann die Wahrheit Gottes auch erweisen wird und der Geist wirken wird. Ha, merkt ihr, was Johannes uns da zusammenbringt? Das sind alles Themen, die wir beim Johannes dann auch wiederfinden und die wir jetzt auch hinter diesen Kapiteln wissen dürfen, denn genau über diese Themen wird gestritten. Wer bist du? Du kannst nicht der Messias sein. Andere sagen, du musst es sein. Ja, ist er jetzt der Messias oder nicht? Viele spricht für ihn. Seine Zeichen sprechen für ihn. Und das ist die große Frage, ist er es jetzt? Er sagt, ich bin's. Ich bin der Messias. Ich bin das Licht der Welt. Er hat einen ganz klaren Selbstanspruch. Alles, was da aus dem Alten Testament an Botschaft zusammenkommt, findet ihre Erfüllung in mir, sagt Jesus, ganz schlicht und einfach. Und das ist die große Streitfrage. Gönnen wir uns doch diese Geschichte. Im wahrsten Sinne des Wortes eine erhellende Geschichte und nebenbei noch sehr unterhaltsam. Kapitel 9. Und Jesus ging vorüber und sah. Und er sah einen Menschen, der nicht sehen konnte, der blind geboren war. So fängt alles an. Und allein diesen Satz muss ich gerade mal kurz mich setzen lassen. Der eine sieht nicht, er kann Jesus nicht sehen. Er kann nichts sehen. Er ist blind geboren. Aber Jesus sieht ihn. Damit fängt alles an, dass Jesus der Sehende ist und einen Blinden wahrnimmt. Das ist Evangelium. Jesus ging vorüber und er verschließt seine Augen nicht vor dieser Tragödie, dass da ein Mensch ist, der blind geboren war. Nun möchte ich uns ganz kurz da hineindenken lassen, was hat das für diesen Mann bedeutet, blind geboren zu sein? Der hat nie die Farben und Formen des Lebens gesehen. Der weiß nicht, wie seine Eltern aussehen. Er konnte nie in den Spiegel sehen und sich selber sehen. Er kennt den Wechsel aus Tag und Nacht nicht. Der ist an den wesentlichen Dingen des Lebens eigentlich vorbeigegangen bis jetzt. Er konnte vieles nicht sehen. Weiß nicht, wie er selber aussieht. Selbsterkenntnis. Ganz, ganz spannend, dass Jesus uns da in diese Geschichte mit hineinnimmt von diesem Mann, der in einer Blackbox lebt. Seine alltägliche Realität war Finsternis. Und wenn Jesus uns damit hineinnimmt, dann sagt er uns jetzt als Schöpfer, möchte ich euch zeigen, dass ich in der Lage bin, diesen Mann körperlich aus dieser Blindheit zu befreien. Aber ich bin gleichzeitig auch Erlöser. Und ich möchte euch zeigen an diesem Mann, dass ich nicht nur körperliche Blindheit heilen will, sondern dass ich auch geistliche Blindheit des Herzens heilen will. Und da mündet nachher alles. Es mündet alles bei dem Thema der geistlichen Blindheit und des geistlichen Sehens. Aber es beginnt in dieser schöpferischen Dimension und mündet dann bei der Erlöser-Dimension des ganzen Themas. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen, Meister, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Und damit verraten die Jünger, dass sie sehr, sehr vertraut sind mit dieser total normalen Denke ihrer Zeit und bis heute noch bei ganz vielen Menschen. Das war auch eine typisch jüdische Denke, die sich ein Stück weit auch aus dem Wort Gottes nähert. Aber das ist das Prinzip, der Mensch sät, was er erntet, was er sät. Das heißt, wenn ich sehe, da leidet jemand, dann muss der doch gesündigt haben. Das war die Logik dahinter. Das ist wie so ein moralischer Automat. Du steckst oben gute Werke rein, unten kommen gute Erfahrungen raus. Du steckst oben schlechte Werke rein und unten kommen schlechte Werke raus. Das ist die Denke und das Weltbild, nach dem diese Frage hier funktioniert. Und sie zeigen damit, dass sie eigentlich Teil dieser Weltanschauung sind. An dem, wie es Menschen geht, siehst du, ob sie es verdient haben oder nicht. Das ist eine uns sehr vertraute Denke übrigens auch. Nicht zuletzt über den Hinduismus, ganz weit in den Westen schon hineingekommen, das mit dem guten und schlechten Karma. Es ist eine zutiefst sehr uralte menschliche Denke. Ja, du hast ein gutes Karma, wenn du gute Werke tust, und schlechtes Karma, Schicksal im nächsten Leben, wenn du in diesem Leben schlechte Werke tust. Also du wirst ernten, was du säst. Das ist so eine Gesetzlichkeit. Ganz spannend ist das, weil natürlich Gott auch sagt, der Mensch wird Konsequenzen seines Handelns lernen, ernten. Aber in dieser gefallenen Schöpfung, ihr Lieben, ist das nun mal nicht immer so, dass jede Feindseligkeit gestraft wird und jede Freundlichkeit belohnt wird. Ist einfach nicht so. Die Welt funktioniert nicht in sich geschlossen nach diesem System. Wir als Christen wissen, dass es eines Tages Gerechtigkeit geben wird. Das finde ich sehr tröstlich. Aber im Diesseits dürfen wir noch nicht alles davon erwarten. Es wird in Zukunft sein, dass jeder bekommt, was er verdient hat. Gar keine Frage, aber nicht hier. Und ich möchte uns erinnern an Hiob. Hiob, der hat auch gelitten. Und dann kommen seine Freunde, seine Frau und die fragen alle nach, wie die Jünger. Wo ist dein Problem? Hiob, du musst eine heimliche Sünde haben. Du hast Gott irgendwie beleidigt. Forsche mal ganz tief nach, ein ganz tiefes Denken. Und Hiob sagt, ich forsche mich, ich finde nichts. Und Gott sagt, war ja auch nichts. Es war nichts da. Hiob hat nicht gelitten, weil er selbst ungerecht war. Nein, im Gegenteil, er galt als einer der Gerechtesten unter Gottes Sonne. Und dass er gelitten hat, war nicht seiner Ungerechtigkeit zuzuordnen, sondern gerade der Tatsache, dass er so gut war. Weil der Teufel hatte mit Gott eine Wette abgeschlossen. Wetten, dass der nur so gut ist, weil es ihm so gut geht? Das war der Ankläger. Und Gott sagt, ich will es dir im Gegenteil beweisen. Und er nimmt Hiob alles, was der hat, lässt Hiob leiden und lässt Hiob damit beweisen, dass er in seiner Gerechtigkeit auch bleibt, dass es nicht das Problem seiner Sünde ist und dass er nicht an Gott letztendlich verzweifelt, sondern was ist das Outcome aus der Geschichte von Hiob? Was ist sein persönliches Bekenntnis am Ende? Ich habe bisher von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Oho. Kann es sein, dass Gott manchmal Leid zulässt, weil er in diesem Leiden auch uns manches neu entdecken lässt, was wir vorher nicht gesehen hätten? So, und da müssen wir jetzt den nächsten Satz hören, den Jesus sagt, denn das kommt sehr überraschend für seine Jünger. Jesus antwortete, es hat weder dieser gesündigt, noch seine Eltern. Also in diesem Fall geht es gar nicht um die Frage der Sünde, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Das finde ich so toll. Und das ist die Denke von Jesus. Er sagt, ob da nun Sünde drin ist oder nicht, was immer der Hintergrund von einem Menschen ist, wo immer du herkommst, die Frage ist nicht, wo du herkommst. Die Frage ist, wo ich mit dir hingehen kann. Die Frage ist immer, was kann Jesus aus dem machen? Das ist so befreiend, dass er uns Menschen zwar in unserer Zerbrochenheit, teilweise auch in unserer Schuld abholt, aber er sagt, das ist gar nicht das zentrale Thema. Ich vergebe ja nicht die Schuld um der Vergebung willen, sondern um dir zu zeigen, wozu ich fähig bin. Und was ich aus einer Zerbrochenheit, aus einer Blindheit, aus vielleicht sogar einer Schuld tun kann. Und das ist hier toll. Es geht darum, dass die Werke Gottes offenbar werden. Nicht die Werke des Menschen, sondern Gottes Werk. Darum geht's. Es soll etwas sichtbar werden, Licht anmachen. Darum geht's mir hier, sagt Jesus. Ich will an diesem Menschen jetzt zeigen, wer Gott ist und wer ich bin. Ganz toll. Also das ist so der Hintergrund in der Einleitung jetzt hier schon und hilft uns vielleicht auch so manches rund ums Thema Leiden etwas neu zuzuordnen. Er sagt dann Vers 4, wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist, es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Das finde ich spannend. Und er sagt natürlich auch damit, das ist, solange ich hier bin, bin ich das Licht der Welt und ist Tag. Das kommt dann, Vers 5, solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Tag und Nacht macht sich jetzt hier für ihn schon geistlich fest an ihm selbst. Solange, da wo ich bin, ist Tag, da wo ich nicht bin, ist Nacht. Ganz starke christologische Aussage, und er ist sofort von der körperlichen Dimension schon im Geistlichen gelandet. Aber kommt jetzt zurück zur körperlichen Dimension und wird ganz bodenständig, ein bisschen unappetitlich sogar. Vers 6. Als er das gesagt hatte, spuckte er auf die Erde. Ups. Machte daraus einen Brei aus dem Staub und seiner Spucke und strich diesen Brei auf die Augen des Blinden und sprach zu ihm, gehe zum Teich Siloa, das heißt übersetzt Gesandt, und wasche dich. Da ging er hin, wusch sich und kam sehend wieder. Das Wunder einer Heilung, von geöffneten Augen hier, also faszinierend. Spannend ist, wie Jesus das jetzt macht. Er beginnt diesmal nicht mit einem Wort, sondern mit einer Tat. Das ist anders als bei anderen Zeichenwundern, die er tut beim Johannes. Hier tut er etwas oder er hat etwas zu sagen. Er spuckt, macht eine Mischung, einen Brei und schmiert dem Mann das auf die Augen. Und dann spricht er und sagt, geh und du wirst geheilt.
Ist ein kleiner Schöpfungsakt, ja?
Ganz genau. Ist ein Schöpfungsakt, ein kleiner Schöpfungsakt, der uns zurückführt in Genesis 2. Wie hat Gott den Menschen geschaffen? Aus dem Staub der Erde. Und der Mensch ist 70% Wasser. Staub und Wasser. Das ist ein Schöpfungsakt, den Jesus hier vollzieht, als Schöpfer. Ich bin das Licht der Welt. Ihr verdankt euch alle dem, wer ich bin. Wunderschöne kleine Geste. Aber dann sagt er eben auch, es folgt auch mein Wort. Ihr verdankt euch meinem Reden. Mein Reden schafft Wirklichkeiten. Und deshalb sagt er ihm auch, er muss mit ihm auch reden, geh zum Teich und wasch dich. Und das muss er dann auch tun. Und das tut er auch und drückt Glauben aus und wäscht sich. Spannend. Nun, um diese Heilungsgeschichte herum auch, um diese ein, zwei Verse herum, auch ein paar Informationen. Er sagt jetzt, geht zum Teich Siloa, und der heißt übersetzt, das muss er seinen Lesern hier übersetzen, gesandt und wasch dich. Ich weiß nicht, ob ihr mit Jerusalem vertraut seid, der Teich Siloa ist der Teich, bei dem du mündest, wenn du durch den Hiskia-Tunnel kommst. Draußen von der Gihon-Quelle entspringt das Wasser und wird dann von der Gihon-Quelle 600 Meter durch diesen spannenden Hiskia-Tunnel bis hinein in die Stadt geführt. Und dort mündet es im sogenannten Teich Siloa, von dem Jesus jetzt hier spricht. Dieser Hiskia-Tunnel hat schon existiert, den kannte man schon zur Zeit Jesu. Da kommt also, da ist jetzt auch, und dann erklärt er das noch mit Sendung. Dieses Gesandt, diese Übersetzung von dem Ganzen hat eine Bedeutung, ganz, ganz sicher. Und es lässt mich zunächst daran denken, dass da Wasser von außen nach innen gesandt wurde, damit die Stadt erhalten bleibt und damit Leben erhalten wird, Leben sozusagen gewährleistet wird. Und das war zur Zeit des Hiskia, da kam dann die Bedrohung der Assyrer und Hiskia hat halt die Wasserversorgung damit in der Stadt gewährleistet, damit man nicht verdurstet in der Zeit der Belagerung. Wasser von außen nach innen geführt, das Leben erhält, ist das eine. Es wird gesandt. Es ist dann durch diesen Kanal geführt worden, der, das ist ja spannend, mit damaligen Mitteln hat man von beiden Seiten angefangen, den zu bauen, hat also auch verschiedene Kurven gedreht und hat sich in der Mitte um einen halben Meter nur verpasst. Also, ja, also fast zusammen, fast identisch. Das ist schon baumäßig ein Phänomen, dieser Tunnel. Aber da durchzugehen, das ist auch ein Phänomen. Wir waren damals mit einer Gruppe dort, das war übrigens Teil unserer Hochzeitsreise, waren wir mit einer Studiengruppe mit Schloss Klaus dort, nachdem wir auch ein bisschen Zeit allein hatten, keine Sorgen. Aber da sind wir da 3 Wochen mit einer Studientour unterwegs gewesen und unter anderem auch in diesem Hiskia-Tunnel von außen nach innen gegangen. Und diese Finsternis, diese Enge und das Wasser, was uns dann bis dahin stand, das war wirklich bedrückend, war ein ganz, ganz eindrückliches Erlebnis. Und dann irgendwann kommt hinten dann, du hörst schon lange, bevor du was siehst, hörst du schon, die Kinder spielen im Teich Siloa. Wir dachten, da ist Krieg ausgebrochen in Jerusalem. Das war so laut, es hat sogar Halt. Aber dann siehst du dann das Ende vom Tunnel. Du siehst das Licht am Ende vom Tunnel. Ihr Lieben, vielleicht hat Jesus das auch so ein bisschen auch gesehen als Hintergrund. Das ist ein Bild, eine Illustration für das, was dieser Mann erlebt. Er muss sich jetzt da auf diesen Weg machen, durch diesen Tunnel seiner Dunkelheit gehen, zum Teich Siloa, und dort wird dann Licht werden. Und ich habe mich gefragt auch, wie hat er das gemacht? Wie ist er da hingekommen? Er war blind. Entweder er hat sich führen lassen, Oder zweitens, er hat sich vorgetastet. Und wisst ihr, wie viele Menschen zum Glauben kommen auf die gleiche Weise? Sie werden von wem geführt? Zum Licht? Oder sie tasten sich langsam vor? Wie auch immer du hinkommst, wichtig ist, dass du am Teich ankommst. Dass du bei dem ankommst, wo Jesus dich sehen lassen will und dich heilen will, auch wenn du dich langsam vortasten musst. Oder wenn du dich von wem führen lassen musst, weil du es nicht selber schaffst. Folge dem Wort Jesu. Lass dich drauf ein. Vertraue ihm, dass er es gut machen wird. Und du wirst merken, es kommt Licht in dein Leben. Es geht etwas auf. Wunderschön. Aber dass Johannes jetzt hier den Hinweis gibt, dass das übersetzt heißt Gesandt, ist ganz sicher ein Hinweis auf Jesus selbst. Denn er ist der Gesandte Gottes, der Bote, der Messias. Von außen nach innen gekommen. Aus der Ewigkeit in die Zeit. Als Licht des Lebens, als Wasser des Lebens. Da bin ich überzeugt, dass Johannes das auch uns theologisch vermitteln möchte oder von uns erwartet, dass wir es theologisch auch hören, was er da kommentiert. Ja, und so kommt dieser Mann zum Glauben und zur Erfahrung, dass dieser Jesus hält, was er sagt und dass er ihm tatsächlich sein Lebenslicht zurückgibt, sein Augenlicht. Und das muss ja unfassbar gewesen sein. Du siehst zunächst keine Riesenfreude, weil die Nachbarn kommen sofort, er wird sofort übermannt von Reaktionen. Johannes lässt uns nicht teilhaben an dem, was das mit ihm macht, aber das müsst ihr euch mal vorstellen. Da sieht der plötzlich seine Eltern. Sich selbst im Spiegel. Sieht, dass die Bäume grün sind. Er sieht den blauen Himmel. Er kann sein Glück nicht fassen. Er fängt an zu leben. Das ist eine Neugeburt, ihr Lieben. Das werde ich nie vergessen, wie Billy Strachan, unser Bibelschulleiter in Cape Moray, ein ehemaliger Komiker, und der hat auch als Christ nie aufgehört, Komiker zu sein. Er war ein wunderbarer, komischer Prediger. Der hat immer gesagt, erstens habe ich nie verstanden, wie Jesus er hat immer von the pick of the family gesprochen, dass eigentlich den, der am schlimmsten gelebt hat in der Familie, dass ich Jesus kennenlernen durfte. Aber dann sagt er, wisst ihr was? Als ich Jesus kennenlernte, plötzlich fuhr ich und dachte, das Gras ist so grün. Die Sonne ist so schön. Das Leben ist einfach toll. Er sagt, ich habe wie ganz neuen Blick aufs Leben gehabt. Und das muss ja hier nochmal viel krasser gewesen sein. Der hat tatsächlich physisch erstmals gesehen. Unglaublich. Jesus macht den Unterschied. Da, wo Licht hineinkommt, wo Jesus hineinkommt, da fängt etwas neu an. Das dürfen wir hier mal wirken lassen. Das muss ich einfach dem Johannes hinzufügen dürfen. Er hat es hier erspart. Aber diese Freude, ihr Lieben. Hammer. Aber der hat gar keine Zeit, der arme Kerl, sich da zu freuen, weil sofort kommen die Menschen. Die Nachbarn nun und die ihn früher als Bettler gesehen hatten, natürlich, er konnte ja nur auch durch Betteln seinen Lebensunterhalt haben, sprachen, ist das nicht der Mann, der da saß und bettelte? Einige sprachen, er ist's. Andere, nein, aber er ist ihm sehr ähnlich. Er selbst aber sprach, ihr macht's euch leicht. Ich bin's. Es ist eine Unsicherheit. Ist er es jetzt? Er sieht aus, wie es ist. Es kann nicht sein. Was nicht sein kann, darf nicht sein. Sie können es fast nicht glauben. Es ist zu schön, um wahr zu sein. Das ist nicht von dieser Welt. Das gibt's doch gar nicht. Es kann nicht sein, dass jemand, der blind war, plötzlich sehen kann. Übrigens, wer mit dem Alten Testament vertraut war, der wusste auch, das ist eindeutig ein Zeichen für den Messias. Weil das war vorhergesagt. Das ist eins der Zeichenwunder des Messias, dass er Blinde sehend machen wird. Eindeutig. Weil mit dieser Frage, ist er es jetzt oder nicht, ist auch die Frage verbunden, ist Jesus der, wo wir ahnen, er könnte es sein oder nicht? Ist er es nun oder ist er es nicht? Ganz spannend, ja? Aber so eine Erfahrung mit Jesus steht hier im Raum und die Tatsache, dass das, was Jesus im Leben dieses Menschen bewirkt hat, eine Auswirkung hat auf sein Umfeld. Sie sehen an seinem Leben die Realität Jesu. Ihr Lieben, und das ist ja das allererste, was ja auch in unserem Leben sprechen darf. Dass Jesus den Unterschied macht in unserem Leben. Das will die Welt um uns herum sehen. Dass Jesus den entscheidenden Unterschied macht. Und Menschen sollen uns sehen und auf Jesus schließen müssen und sagen, wer um alles in der Welt steckt dahinter? Das lässt sich mit diesem Mann nicht erklären. Und deshalb ist jetzt gleich die Frage nach dem, was Jesus getan hat an diesem Mann und was er auswirkt, kommt sofort die Frage in den Raum, wer ist er? Und da will Jesus mit uns hin. Denn die Zeichen, die er tun, wir erinnern uns, wollen zeigen, wer er ist. Und dann diese Frage, sie gehen ins Gespräch mit diesem Blinden, mit diesem Geheilten, Vers 11. Er antwortete, der Mensch, der Jesus heißt, machte einen Brei und strich ihn auf meine Augen und sprach, geh zum Teich Siloah und wasche dich. Ich ging hin und wusch mich und wurde sehend. Das ist ein klassisches Zeugnis. Was ist in deinem Leben passiert? Erkläre doch mal das Wunder deines Christseins. Und alles, was er tut, ist eigentlich nur zu erzählen. Das ist autobiografisch. Jesus hat gesagt, hat einen Brei gemacht, hat mir auf die Augen gestrichen, hat gesagt, geh hin und wasche dich und ich habe getan, was er gesagt hat. Das ist ein klassisches Zeugnis. Das ist klasse, weil Zeugnisse können eigentlich nicht diskutiert werden. Kann man nicht in Frage stellen, das ist einfach so. Und da fragten sie ihn, wo ist er? Er antwortete, non lo so, weiß ich nicht, keine Ahnung. Und dann Vers 13, da führten sie ihn, der vorher blind gewesen war, zu den Pharisäern, weil jetzt muss die Religionspolizei eingeschaltet werden. Denn es war Schabbat an dem Tag, als Jesus den Brei machte und seine Augen öffnete. Oh, das ist auch das noch, Mensch. Schon wieder dieses Problem. Es war sein Schabbat. Na, furchtbar. Kann Jesus nicht mal an anderen Tagen heilen? Ich glaube, er macht es bewusst. Vielleicht will er die Leute provozieren. Wir nehmen es mal zur Kenntnis, dass es wieder ein Schabbat war und die alte Diskussion wieder entbrennt. Und da fragten ihn jetzt auch die Pharisäer. Das Gleiche, was vorher die Nachbarn gefragt haben. Und er sprach zu ihnen, einen Brei legte er mir auf die Augen und ich wusch mich und bin nun sehend. Sein Zeugnis wird übrigens verkürzt. Also man merkt, nachher wird es noch kürzer und irgendwann hat er gar keine Lust mehr, was zu sagen, weil er sagt immer das Gleiche. Aber er sagt, es ist eine Zusammenfassung seines Zeugnisses vorher. Dann sprachen einige der Pharisäer, dieser Mensch ist nicht von Gott, weil er den Sabbat nicht hält. Er meint Jesus damit. Andere aber sprachen, wie kann ein sündiger Mensch solche Zeichen tun? Und es entstand Zwietracht unter ihnen. Die große Streitfrage ist, wer ist Jesus? Ist er Messias oder nicht? Und der arme Blinde muss herhalten als Modell sozusagen. Ja. Und dann sprachen sie wieder zum Blinden, nehm ihn ins Kreuzverhör. Was sagst du von ihm, der deine Augen aufgetan hat? Und er sagt also, wenn ihr mich fragt, Vers 17, er ist ein Prophet. Nun glaubten die Juden nicht von ihm, dass er blind gewesen ist und sehend geworden war, bis sie die Eltern dessen riefen, der sehend geworden war. Sie sagten, Leute, das kann ja nicht sein. Also was nicht sein darf, kann nicht sein. Sie wollen nicht glauben. Das Licht kam in die Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Sie wollen das Offensichtliche nicht sehen. Und jetzt müssen die Eltern herhalten. Weil die sagen jetzt, also der Mann, der ist unmündig, der weiß nicht, was er sagt. Also Eltern her. Und jetzt ist es ganz spannend, Vers 20, gehen sie zu seinen Eltern. Seine Eltern antworten ihnen und sprachen, wir wissen, dass dieser unser Sohn ist und dass er blind geboren ist. Aber wieso er nun sehend ist, wissen wir nicht. Und wer ihm seine Augen aufgetan hat, wissen wir auch nicht. Wir wissen nur, dass da tatsächlich etwas passiert ist. Aber dann sagen sie, diplomatisch sehr clever, fragt ihn, er ist alt genug. Lasst ihn für sich selbst reden. Warum tun sie das? Das wird erklärt dann in Vers 22, das sagten seine Eltern, denn sie fürchteten sich vor den Juden. Denn die Juden hatten sich schon geeinigt, wenn jemand Jesus als Christus bekenne, der solle aus der Synagoge ausgestoßen werden. Darum sprachen seine Eltern, er ist alt genug, fragt ihn selbst. Das war eine sehr clevere Antwort. Sie sagen, das, was passiert ist, ist gar keine Frage. Welchen Schluss ihr daraus zieht, das müsst ihr selber entscheiden oder unseren Sohn fragen. Aber sie hatten Angst. Und ihr Lieben, aus der Synagoge ausgestoßen zu werden, hieß nicht nur, am Schabbat nicht mehr zum Gottesdienst kommen zu dürfen. Aus der Synagoge ausgestoßen zu werden, war, dass man sozial gebrandmarkt war, gesellschaftlich ausgeschlossen war. Das war weit mehr als nicht mehr am Gottesdienst teilnehmen. Das war eine absolute Strafe. Du warst Außenseiter und das wollten die nicht einfach auf sich nehmen. Und deshalb verhindern sie hier ein klares Christusbekenntnis, weil sie diesen Preis nicht zahlen wollten. Ihr Lieben, da ist Angst in der Luft. Angst mache und empfundene Angst. Und wisst ihr, ich glaube, der große Grund hier auch, warum die Menschen nicht glauben wollen, ist einfach Angst. Ich glaube, dass viele Menschen aus Angst nicht glauben. So wie Angst überhaupt ein großer Motivator unseres Lebens ist. Warum glaubt man nicht aus Angst? Diese Religionspolizei hat Angst, ihre Macht zu verlieren und hat Angst, dass das System bricht. Ein System wird sich immer verteidigen. Ist immer so. Und Jesus macht Systemfreunden große Angst. Denn Jesus ist nicht in ein System zu packen, Jesus ist nicht zu kontrollieren. Und ich glaube, dass Unglaube ganz oft einhergeht mit Angst. Deshalb ist wichtig, dass wir Menschen auch helfen, ihre Angst zu überwinden. Aber so ist es. Und nachher kommen sie dann wieder zu diesem Mann zurück, nachdem die Eltern ihnen auch nicht helfen konnten. Und da reicht's ihm jetzt. Und sagt, hallo, ihr wart doch schon mal bei mir. Ihr habt mich schon mal gefragt, soll ich es euch wieder sagen? Habt ihr etwa auch Interesse an ihm zu glauben? Also er wird sogar richtig frech jetzt, ja? Er sagt, es lässt euch offenbar keine Ruhe. Könnte es sein, dass ihr auch glauben wollt? Und dann schmeißen sie ihn raus aus der Synagoge und schließen ihn aus. Und ihm reicht es jetzt. Und er fängt sogar mit ihnen an, theologisch zu argumentieren, weil er dann auch ihnen sagt, wisst ihr, ich dachte immer, das ist klar, wenn ein Mensch solche Zeichen tut, das muss eigentlich von Gott herkommen. Das habt ihr immer gepredigt. Die Zeichen sprechen für ihn. Das geht gar nicht anders. Theologisch gedacht muss dieser Mann der Messias sein. Also er fängt mit ihnen sogar theologisch an zu debattieren. Ganz spannend. Aber dann schmeißen sie ihn raus. In Vers 34 und in Vers 35 kommt Jesus dann wieder. Das ist so toll, dass Jesus damit ihm fortsetzt und nicht einfach nur ihn seinem Ausgestoßensein überlässt, sondern da, wo er jetzt die Konsequenzen seiner Heilung erlebt und seiner Konfrontation, da begegnet Jesus ihm und da kommen wir zur Schlussszene hier. Es kam vor Jesus, dass sie ihn ausgestoßen hatten und als er ihn fand, wenn er ihn fand, musste er ihn auch suchen. Jesus sucht ihn. Fragte er, glaubst du an den Menschensohn? Und damit ist Jesus da, wo er sein will. Glaubst du an den Menschensohn? Weißt du eigentlich, wer ich bin? Und er antwortete und sprach, Herr, wer ist es, dass ich an ihn glaube? Also ich würde fast alles glauben, was du mir sagst, weil du hast mich geheilt. Spannend, er hat noch wenig verstanden von Jesus. Nur eins weiß er, diesem Mann will ich vertrauen. Und Jesus antwortete und sprach, du hast ihn gesehen. Allein dieser Satz ist herrlich. Das war der erste, den du gesehen hast, als du wieder sehen konntest. Ich bin's, der mit dir redet. Ich bin's, der vor dir steht. Und als er jetzt diese Verbindung hinkriegt, der mich geheilt hat und mir das Augenlicht zurückgegeben hat, der ist dieser Menschensohn, dann sagt er, Herr, ich glaube, und betete ihn an. Und das ist da, wo Jesus uns haben will, dass er uns an den Punkt führen möchte, wo wir nicht nur dankbar in Anspruch nehmen, was er für uns tut, sondern wo wir auch über das hinaus wachsen und entdecken, wer er ist. Und das Höchste, was ein Mensch in der Nachfolge Jesu tun kann, was überhaupt ein Mensch tun kann, ist Anbetung. Er betete ihn an. Ihr Lieben, dieser Weg des Blindgeborenen ist eigentlich ein Weg des Glaubens. Das ist deine Geschichte und meine, dass wir in dieser Blindheit geboren sind, wir Jesus begegnen, dass wir sein Wort hören, dass wir merken, dass Jesus uns berührt, uns verändert, den Unterschied in unserem Leben macht. Da, wo sein Wort und seine Gnade mit unserem Glauben zusammentrifft, wir auf sein Wort hingehen, tastend uns führen lassen, wie auch immer, dann erleben, da passiert was, Jesus ist sich selber treu, aber zunächst mal lieben wir Jesus für das, was er uns gibt. Aber da will Jesus uns nicht stehen lassen, er will, dass wir weiter wachsen in die Entdeckung, wer er ist. Und Anbetung am Ende, das ist die große Frage meines Lebens. Liebe ich Jesus für das, was er mir gibt, oder liebe ich ihn für das, wer er ist? Erkenne ich Jesus für das, wer er ist, oder nur als das, was er für mich tut? Und das ist schon eine Kernfrage, auf die wir immer wieder auch zurückkommen müssen in unserem Glauben. Denn wir sind schon sehr damit beschäftigt, uns von Jesus manches zu wünschen und machen unsere Liebe zu ihm oftmals abhängig von dem, wie es uns geht und was er uns gibt oder nicht gibt. Und Jesus sagt, unabhängig von dem, was ich dir tue oder was ich nicht tue, die Frage ist, wer bin ich für dich? Wer bin ich für dich? Und wir werden in Kapitel 11 eine Geschichte sehen, wo Jesus zwei ganz lieben Freunden eine ganz große Bitte verwehrt, um zu zeigen, wer er ist. Und das ist Lazarus, der stirbt. Und die beiden Schwestern bitten ihn, komm bitte, dein Freund stirbt. Und Jesus wartet lange genug, um sicherzugehen, dass er wirklich stirbt. Und Jesus gibt ihnen nicht, was sie wollen, nur um zu zeigen, dass er viel größer ist, als sie bisher geahnt haben.
Die Pharisäer zu dem Sünder da sagen, du Sünder, das ist das 34, Vers 34,
ja.
Du Sünder, du willst uns belehren, fuhren sie ihn an, du bist ja schon in Sünden geboren.
Genau.
Das ist die Frage. Ja, meint ihr, dass sie nicht in Sünden geboren wurden?
Offensichtlich. Offensichtlich, sie. Ja, eben, das war die Logik, die wir eingangs besprochen haben, die auch die Jünger kannten. Diese Logik, der ist blind, also muss da Sünde im Spiel gewesen sein, bei ihm oder seinen Eltern. Und sie zeigen damit, dass sie die gleiche Denke haben wie ihre Jünger oder wie Jesu Jünger am Anfang der Geschichte. Und sie sehen sich als etwas Besseres. Eindeutig. Und deshalb mündet das Ganze ja nachher auch nach der Anbetung noch in dem letzten Statement von Jesus über sie. Denn Jesus sprach zu ihnen, ich bin zum Gericht in die Welt gekommen, Vers 39, damit die, die nicht sehen, sehend werden, wie dieser Mann, und die, die sehen, blind werden, das seid ihr. Das hörten einige der Pharisäer, die bei ihm waren, und fragten ihn, sind wir denn auch blind? Und jetzt sagt Jesus, gute Frage. Wärt ihr blind, so hättet ihr keine Sünde. Weil ihr aber sagt, wir sind sehend, bleibt eure Sünde. Er dreht es um. Ganz genial. Und er sagt, wisst ihr, das ist ja gerade euer Problem. Ihr glaubt, ihr seht alles. Ihr glaubt, ihr habt die Wahrheit gepachtet. Ihr glaubt, ihr seid gerecht. Das ist euer Problem. Euer Problem ist nicht, dass ihr sündig seid, sondern dass ihr nicht erkennen wollt, dass ihr seid. Selig der Mensch, der sich als Sünder erkennt, als blind erkennt, der wird alle meine Gnade erfahren. Aber unselig der Mensch, der nicht erkennt, dass er meine Erlösung nötig hat.
Ja, sehen Sie da nicht, also die Wunder, die Urschuld praktisch oder halt ja das Gefallensein von Gott, sehen Sie da nicht so, man wird dann irgendwie sündig.
Genau, also das, genau. Es wird konkret zugeordnet, es ist dieses Denken, eben, was oft heute auch noch in christlichen Kreisen existiert. Das ist uns nicht ganz fremd, ihr Lieben. Ja, dass manchmal auch, du hast zu wenig Glauben, deshalb geht es dir so, wie es dir geht. Hättest du nur mehr Glauben, das ist eine einengende, eine furchtbare Gesetzlichkeit, die Jesus durchbricht. Aber natürlich, haben wir gestern schon gesagt, grundsätzlich gibt es das Leid in dieser Welt, weil es die Sünde gibt, gar keine Frage. Aber diese konkrete Zuordnung, da müssen wir sehr, sehr aufpassen, ihr Lieben. Das darf nur Jesus. Ja, gern.
Ja. 5. Mose 28, Vers, da geht es um Segen und Fluch.
Ja.
Beziehen Sie sich auf das, weil ich schaue manchen christlichen Reisen von Segen und Fluch. Also.
Ja, du kannst eine ganze Bibelarbeit halten über diese Botschaft im Alten Testament, der Mensch erntet, was er sät. Das ist eine Logik. Und das ist ja das Leiden von Psalm 73, unser Hochzeitspsalm, wo der Asaf daran zerbricht, dass diese Logik nicht aufgeht. Gott, wie kann es sein, dass die, die dich verfluchen, dass es denen so gut geht und ich, der ich so treu bin, mir geht so schlecht? Das ist dieses Verzweifeln der Gerechten in dieser Welt. Die merken, diese Logik geht innerhalb dieser Welt nicht auf. Ja, aber natürlich hat Gott das gepredigt. Das gilt auch. Wir wissen, dass das gilt. Nur das am Ende zu entscheiden und zu finalisieren, Das ist Gottes Sache und das hat Gott Jesus übergeben. Und das sehen wir in der Offenbarung, dass dieses Gericht Jesus übergeben wird. Und Jesus, der einerseits der Retter ist, wird nachher auch der Richter sein. Und er wird das zu einem gerechten Abschluss bringen, ihr Lieben. Das wäre doch furchtbar auch, wenn ich nicht wüsste, dass alle Ungerechtigkeiten, alles Böse dieser Welt am Ende auch seinen Richter findet. Und dass alles Gute und jeder Glaube auch seine Belohnung findet. Aber deshalb brauchen wir eben mehr als nur unseren Diesseitsglauben. Wir brauchen auch dazu den Jenseitsglauben, das Wissen, dass es eines Tages alles gut sein wird. Aber in dieser Welt werden wir oft genug verzweifeln daran, dass diese Logik nicht aufgeht. Boah, schon wieder so viel drin gewesen, ne? Ja? Ihr habt einen weiteren Tag zum Verdauen. Ich gehe eine Runde wandern. Manche gehen auch irgendwo hin. Möge sich das so richtig schön setzen bei euch und uns begleiten. Das Lichtmotiv dieses Morgens. Und wir sind wieder mal sehr dankbar für den Johannes, was er uns für ein reiches Menü serviert hat.